Guten Morgen miteinander. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Marco Schindler, wie es Gläschi schon gesagt hat, und bin eigentlich hauptverantwortlich für Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde. Vermutlich kennen viele von euch diesen Mann. Vielleicht erkennt ihr ihn nicht auf dem Bild, aber ihr kennt ziemlich sicher seine Geschichte. Dieser Mann und ich, wir tragen den gleichen Nachnamen. Das ist Oskar Schindler. Oskar Schindler war ein deutscher Unternehmer, der zur Zeit des Zweiten Weltkrieges gelebt hatte. Zusammen mit seiner Frau stellte er ca. 1200 jüdische Zwangsarbeiter in seinem Unternehmen an und rettete sie dadurch vor der Ermordung in den Konzentrationslagern. Er kam an einen Punkt in seinem Leben, an dem er die Not der Juden sah, davon zutiefst bewegt war und begann, sich für sie einzusetzen. Er ging das Risiko ein, dass die Nazis seine Rettungsaktion erkennen könnten und ihn dafür hinrichten könnten. Bestimmt hatte er um den Folgen Angst, aber dennoch gab er nicht auf. Er und seine Frau ließen sich in ihrem Vorhaben nicht bremsen. Dieser Mut, den hier Oskar Schindler bewies, beeindruckt mich. Mich beeindruckt es generell, wenn Leute ihr Leben für andere einsetzen. Und wir schauen uns heute eine Geschichte an, in der ebenfalls Leute ihr Leben für andere einsetzen. Und diese Geschichte steht in der Apostelgeschichte. Wir lesen zuerst den Bericht. Ich werde euch nachher im Verlauf der Predigt die einzelnen Verse einblenden. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher! Du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, der das ganze Universum mit allem geschaffen hat, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David deinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wir haben ja heute Pfingsten. Und an Pfingsten vor 2000 Jahren ereignete sich etwas Spektakuläres. Gott erfüllte die Gläubigen mit seinem Heiligen Geist. Und das ist deshalb so spektakulär, weil bis dahin, und das sehen wir im Alten Testament, nur einzelne Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Könige, Priester oder Propheten. Nun aber an Pfingsten werden alle, die Gott ihr Vertrauen geschenkt haben und die mit Jesus im Leben unterwegs sind, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jeder einzelne von ihnen. Und so ist eine neue Zeit angebrochen. Und Paulus lehrt den Korinthern, wie bedeutend das für uns Menschen ist. Der Sender funktioniert irgendwie nicht so wirklich. Wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Damit macht Paulus deutlich, dass der Heilige Geist nicht nur zu Menschen mit jüdischem Hintergrund kommt, sondern auch zu uns allen. Und durch den Heiligen Geist werden wir in eine neue Gemeinschaft hineingefügt, die Gemeinde Jesus, die hier als Leib beschrieben wird. Nun, die Gemeinde erlebte zu dieser Zeit ein enormes Wachstum. Täglich kamen neue Leute zur Gemeinde hinzu. Und diese Entwicklung gefiel den religiösen Führern gar nicht, weil sie hatten Angst, dass so ihr Einfluss abnehmen könnte. Sie meinten, mit der Hinrichtung von Jesus hätten sie ihr Problem entsorgt und hätten nun keines mehr. Aber da irrten sie sich gewaltig. Als Petrus und Johannes im Namen von Jesus einen Gelähmten heilten, nutzten sie diese Gelegenheit, um den Leuten, die dabei waren und das Geschehen mit Erstaunen beobachteten, von Jesus zu erzählen, dass Jesus der Weg zu Gott ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass Jesus auch auferstanden ist. Und das ärgerte die religiösen Führer. Sie waren voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesus bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie warfen die beiden ins Gefängnis und verhörten sie am nächsten Tag. Sie verboten Petrus und Johannes, weiterhin als Lehrer aufzutreten und von Jesus zu lehren. Sie sollen endlich schweigen, doch die beiden entgegneten: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Damit brachen sie die Männer zur Weißglut. Sie drohten ihnen: Ihr werdet schreckliche und furchtbare Konsequenzen zu tragen haben, wenn ihr uns nicht gehorcht. Dann werden wir euch für diesen Ungehorsam strafen. Und mit dieser Androhung ließen sie die beiden ziehen. Gleich nach ihrer Entlassung suchten Petrus und Johannes die Leute aus der Gemeinde auf. Sie berichteten ihnen, was geschehen war, dass man ihnen sogar verbot, nur schon den Namen in der Gegenwart von anderen Menschen auszusprechen, den Namen von Jesus. Ansonsten würde man sie schrecklich strafen. Wir können uns gut vorstellen, wie ungemütlich das für die Gemeinde war. Sie musste jetzt mit dem Schlimmsten rechnen. Und es ist auch das allererste Mal nach der Kreuzigung von Jesus, dass die Gemeinde so massiv bedroht wurde. Aber wie sollen sie nun reagieren? Sollen sie die Anweisungen befolgen und warten, bis sich die Wogen geglättet haben? Sollen sie Jerusalem verlassen, wie Jesus damals, nach Galiläa ziehen? Oder sollen sie Gott anflehen, dass er sie bewahrt, dass diese Strafen nicht wahr werden? Erstaunlicherweise scheinen sie sich gar nicht solche Gedanken gemacht zu haben. Stattdessen tun sie das einzige Richtige. Sie wenden sich an Gott. Denn sie wissen, Gott hört seine Nachfolger. Denn Gott selbst sagt: Rufe zu mir in Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Und die Gemeinde betete laut: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Als allererstes erkennt die Gemeinde die Allmacht Gottes. Ihm ist alle Macht gegeben. Er ist nicht nur der Erschaffer der Erde, sondern des ganzen Universums. Er hat alle Macht und es gibt niemand, der über ihm steht. Die Leute der Gemeinde schrien zu Gott um Hilfe, indem sie ihn als allererstes priesen: Du bist der große Herrscher, du bist der Schöpfer von allem. Und dann erinnern sie Gott an seine eigene Aussage: Du bist es auch, der durch unseren Vater David deinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Menschen bilden sich ein, Sie können sich gegen Gott auflehnen. Aber das wird ihnen niemals gelingen, egal wie ausgeklügelt ihre Pläne auch sind. Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Es ist ein Kampf gegen Gott, den Schöpfer und seinen Gesalbten Jesus. Ich denke, die Leute waren sich gar nicht wirklich bewusst, gegen wen sie da eigentlich kämpfen. Die Herrscher dieser Welt lehnen Gott nicht ab, indem sie nichts von ihm wissen wollen und ihn einfach ignorieren, sondern sie gehen aktiv gegen ihn vor. Sie kämpfen gegen Gott. Aber wie sieht dieser Angriff praktisch aus? Ich meine, es klingt ja lächerlich. Menschen, die gegen Gott kämpfen, wie wollen die überhaupt gegen Gott kämpfen? Ja, mit Waffen, wie wollen sie Gott angreifen? Die Christen erleben nun diesen Kampf am eigenen Leib. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Und nun wird klar, wie die Leute gegen Gott und Jesus kämpfen. Sie lehnten Jesus ab, sie verspotteten ihn, sie schlugen ihn und sie töteten ihn. Sie lehnten seine Lehren ab und kreuzigten ihn. Sie beschuldigten ihn, er sei ein Gotteslästerer, weil er sich der Sohn Gottes nannte. Das war ihr Kampf, den sie gegen Gott führten. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Dieser Kampf ist noch nicht zu Ende. Die Feinde Gottes haben Jesus getötet und nun wird die Gemeinde selbst zum Angriffsziel. Die Gemeinde weiß, dass sie nun bald verfolgt werden wird. Es ist eine unaufhaltsame Tatsache. Und Jesus hat ihnen diese Verfolgung bereits angekündigt. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Doch auch wenn die Feinde Gottes die Gemeinde verfolgen wird, werden sie niemals in diesem Kampf siegen. Niemals. Sie haben auch nicht gesiegt, als sie Jesus gekreuzigt haben. Im Gegenteil. Die Gemeinde musste unter einer unglaublichen Spannung und Angst gelitten haben. Was wird man ihnen nun antun? Gefängnis, Folter oder gar Tod? Nun wird das eintreffen, was uns Jesus bereits angekündigt hat. Wie er verfolgt wird, werden nun auch wir verfolgt werden. Es ist unglaublich, dass die Gemeinde in ihrem Gebet diesen Kampf vor Augen hat und sich an diesen Psalm erinnert, an die Worte. Sie wissen zwar nicht, was im Detail auf sie zukommen wird, aber sie können diese Situation einordnen und wissen, das, was jetzt geschieht, ist zwar schrecklich, aber durchkreuzt nicht die Pläne Gottes. Gott ist noch immer der allmächtige Herrscher, der das ganze Universum gemacht hat und über dem niemand steht. Und bei ihm suchen sie nun Zuflucht. Denn du wurdest für mich zur sicheren Burg, zur Zuflucht am Tag meiner Not. Und das gilt auch noch heute für Christen. Das gilt sogar für Christen, die für ihren Glauben sterben müssen. Ihre Not ist so schlimm, dass sie bis in den Tod führt. Aber die ganze Zeit ist Gott der Zufluchtsort dieser Menschen. Die ganze Zeit ist Gott für diese Menschen da und trägt sie durch diese Not hindurch. Es ist unausweichlich, dass auch in unserem Leben schlimme Zeiten auf uns zukommen werden. Zeiten, in denen auch wir leiden werden. Was wir von den Christen in Jerusalem lernen können, ist, dass wir nicht überrascht sein sollten, wenn auch wir verlacht, verspottet oder verfolgt werden. Das gehört zu unserem Glauben dazu. In schlimmen Zeiten ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir zu Gott fliehen und bei ihm Zuflucht suchen. Weil er ist unser Halt und er gibt uns Geborgenheit. Gott hat die Verfolgung der Gemeinde zugelassen und nicht aufgehalten. Und so lässt er auch schlimme Zeiten in unserem Leben zu. Aber er lässt uns in dieser Situation nicht alleine, sondern ist da. Und du darfst auch wissen, keine noch so schlimme Situation wird länger andauern als bis zu deinem Tod. Weil dann gehst du zu Gott und dann hört alles Leid und alle Schmerzen auf, wie wir es gesungen haben in der Anbetungszeit. Bis dahin hat die Gemeinde in ihrem Gebet noch nichts von Gott erbittet, aber nun kommt ihre Bitte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Diener furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Hey, was für eine unglaubliche Bitte. Sie beten Gott, Herr, nimm uns unsere Angst, damit wir weiterhin frei und unerschrocken von Jesus erzählen können, trotz des Verbots, das uns auferlegt wurde. Aufgeben war für sie gar kein Thema. Die Gemeinde gibt nicht auf. Es ist das tiefe Anliegen der Gemeinde, dass Menschen Jesus kennenlernen und ihr Leben beginnen, mit Jesus zu leben. Und diese Botschaft muss sich verbreiten. Die Gemeinde sagt sich, nein, wir können jetzt trotz dieser Androhung nicht aufhören, von Jesus zu erzählen. Sie beten nicht, Herr, beschütze uns und bewahre uns, dass diese angedrohten Strafen nicht wahr werden. Halte du diese religiösen Führer auf. Das ist überhaupt gar nicht Thema. Es ist auch nicht Thema, ob es eine Option wäre, nicht mehr von Jesus zu erzählen, weil dann hätten sie ja gar keine Strafe zu fürchten. Und die Gemeinde betet weiter. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Die Gemeinde bittet Gott darum, dass Wunder und Zeichen geschehen. Warum bittet die Gemeinde um Wunder und Zeichen? Die Apostel wollten, dass die Menschen erkennen, mit welcher Autorität sie handeln. Sie sollen die Allmacht Gottes erkennen und verstehen, dass Gott die Botschaft der Apostel bestätigt. Die Absicht ist, dass Menschen schlussendlich zu Jesus finden. Wenn kranke Menschen durch ein Wunder geheilt werden, ist das toll. Aber sie werden vermutlich später an einer anderen Krankheit sterben. Wenn Menschen jedoch geheilt werden und dann Jesus erkennen, dann wird die Heilung zur völligen Nebensache. Sie dient an ihrem eigentlichen Zweck, genau dafür, dass Menschen ihr Leben mit Jesus beginnen. Was ist schon eine momentane Heilung gegen die Ewigkeit, die ein Mensch bei Gott verbringen kann? Die Menschen müssen eigentlich überhaupt gar nicht geheilt werden. Das ist gar nicht notwendig. Aber sie müssen zu Gott kommen. Ich habe es mal in einem Sonntagspraise erzählt, dass ich einen Mann in meinem Umfeld habe, der mir ein enormes Glaubensvorbild ist. Und dieser Mann ist seit Jahren krank. Und der hat mir genau das gesagt. Er hat gesagt, weißt du, ja, es wäre schön, wenn ich geheilt werden würde, aber das ist gar nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger, dass ich zu Jesus gehöre. Genau, um das geht es. Wie sieht es bei dir aus? Bist du bereits bei Jesus angekommen? Bist du bereits bei Gott angekommen? Wenn ja, freut mich für dich, wirklich. Ich bin auch bei Gott angekommen. Und ich denke für mich immer wieder, es ist so wunderschön, man kann so vieles im Leben verlieren und man kann Angst haben, aber etwas im Leben kann man nicht verlieren und das ist Jesus Christus. Und das gibt mir genau diese Geborgenheit und diesen Frieden. Und das freut mich enorm. Wenn du aber nun sagst, nein, ich bin noch nicht bei Jesus oder bei Gott angekommen, dann kannst du nachher gerne auf mich zukommen. Ich kann dir auch noch vielleicht Fragen beantworten, wenn du Fragen hast. Genau. Das Tolle ist aber auch, wenn du zum Beispiel jetzt nicht auf mich zukommen willst, sondern lieber auf jemand anderen, kannst du auch auf jeden anderen hier zugehen, der gläubig ist. Weil du hast in der Geschichte gesehen, es sind nicht nur die Leiter oder die Pastoren einer Gemeinde, die sich dafür einsetzen, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus verbreitet wird, sondern alle Gläubigen setzen sich für diese Nachricht ein. Oskar Schindler hat rund 1200 Juden vor dem Tod bewahrt. Und das ist wirklich eine unglaubliche Tat. Er wurde nicht entlarvt von den Nazis und so kam er mit dem Leben davon. Die Gemeinde aus der Apostelgeschichte wusste, es gibt aber etwas Wichtigeres als das eigene irdische Leben, nämlich, dass sich Menschen für Jesus entscheiden und ihr Leben mit Jesus beginnen zu leben. Denn wenn das nicht geschieht, dann werden diese Menschen in der Ewigkeit nicht bei Gott sein. Und sie wollten unbedingt, dass möglichst viele ihre Ewigkeit mit Gott verbringen. Und sie wussten auch, einige von uns wird man verhaften, foltern oder töten. Bestimmt werden einige mit dem Leben davonkommen, aber nicht alle. Dennoch gaben sie nicht auf und flehten Gott an, dass er ihnen ihre Furcht nehmen möge, dass sie weiterhin frei von Jesus erzählen können. Und dass er das, was sie tun, mit Wundern und Zeichen bestätigt. Ja, sie hätten sich wirklich selber retten können, doch das wollten sie nicht. Sie wollten nicht schweigen, sondern sich weiter für das Anliegen Gottes einsetzen. Die Gemeinde ist am Ende ihres Gebetes. Sie haben ihre Not und ihr Anliegen vor Gott gebracht. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Gott lässt die Erde beben und dadurch ermutigt er die Gemeinde. Er sagt ihnen, hey, ich bin da, ich habe euer Gebet gehört und ich erhöre euer Gebet. Und das Gebet der Gemeinde wurde tatsächlich erhört. Denn sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und Gott nahm ihnen ihre Furcht, sodass sie weiterhin frei und unerschrocken erzählen konnten. Gott half somit seiner Gemeinde, mutig zu sein. Und es dauerte nicht mehr lange, bis der erste von ihnen hingerichtet wurde. Aber sie verbreiteten weiterhin das Evangelium. Wir leben nicht oder noch nicht in der Verfolgung. Aber wäre es für uns nicht genauso wichtig, auch dafür zu beten, dass wir weiterhin frei das Evangelium verbreiten können, ohne Angst, ohne Furcht? Ist es nicht auch von entscheidender Bedeutung, dass die Menschen aus unserem Umfeld von Jesus erfahren und sich entscheiden können, ihr Leben mit Jesus leben zu wollen? Freunde aus der Schule oder dem Studium, Leute vom Arbeitsplatz, unsere Nachbarn, Familie oder Freunde. Das ist keine abgeschlossene Liste, sondern sie soll einfach zum Nachdenken anregen. Was für Leute habe ich eigentlich in meinem Umfeld, die vielleicht noch nie mit Jesus konfrontiert wurden, die noch nie darauf angesprochen wurden? Die Gemeinde kennt Gottes Anliegen mit der Welt. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus, um die Menschen zu retten. Als die Menschen aus der Gemeinde zu Nachfolgern Jesus wurden, wurde dieses Anliegen Gottes zu ihrem eigenen Anliegen. Sie wussten, man wird sie aufgrund des Glaubens verfolgen. Und das wird ihr Glaube, ihr Leben sogar teils erschweren. Doch sie gaben nicht auf, sondern trugen weiterhin das Anliegen Gottes in sich, dass Menschen zu ihm finden und sich entscheiden können. Lasst uns auch Menschen sein, die das Anliegen Gottes in sich tragen, dass Menschen Gott kennenlernen. Und behalten wir diese Rettung nicht nur einfach für uns, die Gott uns geschenkt hat, sondern konfrontieren wir Menschen damit, dass auch sie sich entscheiden können, ob sie das auch wollen, ob sie auch ihre Ewigkeit bei Gott und bei Jesus verbringen wollen. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du uns mit dieser Geschichte ein solch starkes Zeugnis gegeben hast von dieser Gemeinde. Die Gemeinde hat sich eingesetzt und wollte nicht aufgeben, hat sich eingesetzt, damit Menschen das Evangelium hören. Und es hat sich schlussendlich das ganze Evangelium auf der Welt verbreitet. Es ist auch wundervoll zu sehen, dass du ihnen diese Angst genommen hast, dass sie frei von dir erzählen konnten. Und deshalb bitte ich dich jetzt auch, dass du auch unsere Angst nimmst, unsere Hemmung, die wir teils in uns haben, damit auch wir den Menschen in unserem Umfeld von dir erzählen. Ich danke dir dafür. Amen.